Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen.
Stärkt Religion die Psyche? Eine neue Studie kommt jedenfalls zu dem Schluss, dass gläubige Menschen besser mit der Corona-Krise zurechtkommen. Was da dran ist und wer diese Erkenntnisse in Frage stellt, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir aus Georgien, wo der mehrstimmige Chorgesang im orthodoxen Gottesdienst unverzichtbar ist. Gesungen wird trotz Corona, denn die sogenannte Polyphonie ist nicht nur UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch Nationalheiligtum der Georgier. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Noch vor einem Jahr hätte hierzulande wohl kaum jemand gedacht, dass sich die Menschheit heute mitten in einer Pandemie befinden würde. Mit Ausgangsbeschränkungen und Abstandsgebot, mit Maskenpflicht und täglichem Studium der Statistik. Wie viele Neuinfektionen, wie viele Tote, wie hoch ist die Inzidenz, was macht der R-Wert? Der Ausbruch des Coronavirus ist eine globale Krise. Ihre Auswirkungen spürt jeder, auch ohne an Covid zu erkranken. Wie gut und stabil Menschen mental durch diese Krise kommen, könnte auch davon abhängig sein, ob sie religiös sind, ob sie an einen Gott glauben und in einer Gemeinde verwurzelt sind. Das legt zumindest eine neue Studie nahe, der zufolge junge Menschen besser mit der Pandemie und ihren Folgen zurechtkommen, wenn sie einen starken Glauben haben. Experten bestätigen, dass Religiosität die Psyche stärken kann. Doch welche Art von Religion hilft und warum? Christian Röther über die Studie und ihre Erkenntnisse.
Junge Menschen, die einen starken religiösen Glauben haben, sehen sich durch die Corona-Krise im Durchschnitt weniger belastet als Menschen, die weniger oder gar nicht glauben. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Junge Deutsche 2021, die jetzt veröffentlicht wurde.
Bei Menschen, die sagen, Glaube ist für mich sehr wichtig, also ich lebe meinen Glauben im Alltag, da haben wir besonders positive Veränderungen bemerkt.
Sagt Simon Schnetzer. Der selbstständige Jugendforscher ist der Autor der Studie. Sie wurde unter anderem vom katholischen Bistum Paderborn mitfinanziert und inhaltlich mitgestaltet. Für die katholische Kirche arbeitet Simon Schnetzer auch als Berater.
Wenn wir jetzt mal das Thema anschauen, Perspektiven für die Zukunft. Im Schnitt haben sich die für 7% verbessert. Der jungen Menschen. Aber für 22% der jungen Menschen, für die Glaube besonders wichtig ist.
Für die Studie wurden rund 1600 Personen befragt, im Alter von 14 bis 39 Jahren. Damit die Studie repräsentativ ist, hat das Meinungsforschungsinstitut Allensbach Quoten für die Zusammensetzung erstellt. So entsprechen auch die Religionszugehörigkeiten der Befragten in etwa der Verteilung in der jüngeren Gesamtbevölkerung. Die meisten Befragten haben keine Religion, die zweitgrößte Gruppe bezeichnet sich als christlich. Aber auch Islam, Judentum und andere Religionen sind vertreten.
Die finanzielle Situation hat sich für 19% derjenigen verbessert, die sagen, sie sind sehr gläubig, gegenüber nur 9% derer, die anders oder weniger gläubig sind. Und die schulisch-berufliche Situation hat sich für 25% der sehr stark Gläubigen verbessert und nur für 10% derer, die weniger bis gar nicht gläubig sind.
Simon Schnetzer organisiert die Studie Junge Deutsche seit dem Jahr 2011. Der Themenbereich Religion und Glaube ist in der aktuellen Studie zum ersten Mal dabei, weil die katholische Kirche als Studienpartner hinzugekommen ist. Bei der Rolle des Glaubens in der Corona-Krise hat Schnetzer festgestellt,
was aber auch wichtig ist, wenn wir weiter in die Zahlen reinschauen, wir brauchen tatsächlich diesen täglich gelebten Glauben, damit diese positiven Veränderungen sich in der Statistik bemerkbar machen.
Ein Ergebnis, das den Humanisten Jonas Grutzpalk skeptisch stimmt.
Und wenn wir diesen Punkt mal rausgreifen, dann müsste man ja sagen, wenn diese Religiosität wirklich sehr, sehr stark ist, dann kann einen da gar nichts wundern, weil dann geht es ja quasi um die Beschreibung von dem, was man in der Religionssoziologie dann Sekten nennt. Also Leute, die eben einem enormen sozialen Druck ausgeliefert sind, auch ihre Gläubigkeit unter Beweis zu stellen. Und dann können diese Effekte natürlich dann nicht tatsächlich überraschen.
Jonas Grutzpalk ist Professor für Soziologie und Politikwissenschaft an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Er engagiert sich außerdem in der humanistischen Vereinigung, in der sich nicht religiöse Menschen zusammengeschlossen haben.
Das andere, was ich auffällig fand, war, dass im Bereich der Rücksichtnahme Religiosität nicht zu Buche fällt. Das heißt nicht, dass sie nicht rücksichtsvoll sind, aber da fällt gar nichts auf. Was ja immer wieder ganz interessant ist, also den Leuten geht es nach innen hin besser, ihnen geht's gut. Das heißt aber nicht, dass es sie anspornt, irgendwie nach außen hin hilfsbereit, rücksichtsvoll, wie auch immer aufzutreten.
Denn die religiöse Orientierung hat der Studie zufolge keinen Einfluss darauf, ob sich junge Menschen in der Pandemie besonders rücksichtsvoll verhalten oder nicht. Dass religiöse Menschen tendenziell weniger unter der Corona-Krise leiden, das hält allerdings auch der Humanist und Soziologe Jonas Grutzpalk für plausibel.
Das Abfeuern von Routinen ist ja das, was hilft in Krisenzeiten. Also Traditionen nutzen zu können, um einfach weiterzumachen, vielleicht auch eine Hoffnung zu formulieren, vielleicht auch einen Ansprechpartner zu haben, den Atheisten dann vielleicht etwas despektierlichen, unsichtbaren Freund nennen. Aber das macht ja nichts. Also das sind alle solche Aspekte von Religiosität, die sicherlich durch Krisenzeiten helfen können. Was aber auch zum Beispiel einfach hilft, ist sicherlich eine starke Vernetzung in soziale Gruppen rein. Also nicht alleine zu sein, etwas teilen zu können, sodass sie quasi hier auch so einen Doppeleffekt haben. Die sind nicht nur religiös, sondern die sind sozial auch sehr eng vernetzt.
Diese Einschätzung bestätigen auch Expertinnen und Experten, die sich mit dem Zusammenhang von Religiosität und Resilienz befassen, also mit psychischer Widerstandsfähigkeit, wie Konstantin Klein.
Wenn wir so ein bisschen uns angucken, was es dazu in den vergangenen rund 30 Jahren an Forschungsbefunden weltweit gibt, kann man sagen, ja, Religiosität und Spiritualität tragen zu Resilienz bei, können dazu beitragen, dass es Menschen besser gelingt, mit Belastungen, mit Krisen und Traumaerfahrungen zurechtzukommen.
Konstantin Klein ist Professor an der Evangelischen Hochschule Dresden. Er ist Psychologe und Theologe und außerdem Mitglied der DFG-Forschungsgruppe Resilienz in Religion und Spiritualität. Daran beteiligt sind vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Theologie und Medizin. Auch diese Forschungsgruppe hat derzeit natürlich die Corona-Krise im Blick. Und sie kommt dabei zu ähnlichen Ergebnissen wie die Studie Junge Deutsche 2021.
Die ersten Befunde, die wir dazu haben, die aber noch nicht systematisch genug sind, dass wir sie schon hätten publizieren können, weisen auch sanft in diese Richtung.
In die Richtung also, dass Religiosität helfen kann gegen die möglichen psychischen Belastungen der Corona-Pandemie. Allerdings erwartet Konstantin Klein solche Effekte eher bei älteren Menschen, da Jüngere oft weniger religiös seien.
Dass es sich auch im Rahmen einer Jugendstudie so klar gezeigt hat, ist deswegen schon ein bemerkenswertes Ergebnis.
Glaube kann krisenfest machen. Wäre es für die Gesellschaft also besser, wenn mehr Menschen gläubig wären? Ganz klar ja, sagt der Autor der Studie Simon Schnetzer.
Wenn wir jetzt gucken, was können wir jungen Menschen empfehlen, um durch diese Krise besser zu kommen, dann können wir gerne, und zwar konfessionsübergreifend ableiten, ein stark gelebter Glaube hilft zumindest vielen, um besser durch Krisensituationen zu kommen.
Also wenn ich jetzt mal ganz gemein sein darf, dann muss ich sagen, wenn das reichste Bistum Deutschland als Finanzier dieser Studie mit im Hintergrund steht, dann würde ich das auch sagen. Gut, okay, das war jetzt gemein. Aber es ist natürlich eine Schlussfolgerung, die kann man dann ziehen, wenn man aus einem bestimmten Spektrum kommt. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, wie sollen denn Leute glauben, wenn sie nicht glauben? Wo sollen sie es denn hernehmen?
Meint der säkulare Humanist Jonas Grutzpalk. Und was antwortet der Resilienzforscher Konstantin Klein auf die Frage, ob mehr Glaube der Gesellschaft gut täte?
Als Theologe bin ich versucht, schnell Ja zu sagen. Im Blick auf eine Glaubensfreiheit von Menschen, die mir aber schon auch wichtig ist, würde ich an diesem Punkt sagen, naja, rein funktional gibt es Argumente dafür. Allerdings ist das ja nichts, was ich irgendwie auf Knopfdruck einstellen lassen würde.
Aber vielleicht kann man ja die Aspekte von Religionen, die zur psychischen Widerstandsfähigkeit beitragen, auch außerhalb von Religionen finden und nutzen. Da wäre erstmal die Frage, was an Religion fördert denn die Resilienz?
Das ist im Grunde ein ganzes Bündel an psychosozialen Mechanismen, von denen viele Einzelne nicht exklusiv für Religion sind. Dazu gehört zum einen, dass man im Rahmen einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, Menschen, die ein ähnliches Weltbild teilen, zusammen ist und man selbst dadurch auch in seiner Sicht auf die Welt und in sein Eingebettetsein in ein soziales Gefüge eine Bestätigung erfährt.
Wer einer gut funktionierenden Religionsgemeinschaft angehört, kann dort also mehrere Dinge finden, die ihm persönlich guttun können. Gemeinschaft, Bestätigung und Gewissheit.
Charakteristisch für Religion ist, dass es dieses Bündel, diese spezifische Konfiguration von Merkmalen und Mechanismen ist, die in dieser Form tatsächlich so weit einzigartig ist, dass sie eben einen statistisch erkennbaren und messbaren Effekt ausmacht.
Religionsgemeinschaften vereinen also oft Aspekte, die Menschen helfen können, mit den Widrigkeiten des Lebens besser zurechtzukommen. Aber man kann diese Kombination natürlich auch außerhalb von Religionen finden.
Das ist ja genau das, weswegen es auch solche Vereinigungen wie die humanistische Vereinigung und Ähnliches gibt. Da kann eben auch entstehen eine positive Welthaltung, eben zu sagen, ich möchte das Leben feiern, ich möchte die Events, die das Leben bietet, auch die schlechten, die möchte ich annehmen, breitbrüstig, und möchte mich dem stellen und ich möchte damit nicht allein sein. Das geht.
Sagt Jonas Grutzpalk, der in der humanistischen Vereinigung lange als Feiersprecher aktiv war, bei Namensfeiern, Hochzeiten oder auch Beerdigungen. Die Humanisten bieten also ganz ähnliche Rituale an wie etwa die Kirchen. Denn Menschen, ob religiös oder nicht, haben eben oft ähnliche Bedürfnisse, meint der Jugendforscher Simon Schnetzer.
Wenn ich als Trainer, als Speaker unterwegs bin und gefragt werde, was wollen junge Menschen, dann kann man das relativ kurz, prägnant sagen, junge Menschen wollen Spaß, Sinn und Sicherheit.
Drei Dinge also, die einem in der Corona-Krise leicht abhanden kommen können. Spaß, Sinn und Sicherheit. Wiederfinden könnte man sie in Religionsgemeinschaften, wie es Simon Schnetzers Studie Junge Deutsche 2021 nahelegt. Aber eben auch in anderen Gemeinschaften Gleichgesinnter, die mit Religion nichts zu tun haben.
Manchen Menschen hilft der Glaube durch die Corona-Krise. Christian Röther war das über Religion und Resilienz. Unsere Beiträge finden Sie übrigens auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Singen mit anderen Menschen zusammen ist derzeit eine gefährliche Angelegenheit. Denn ist einer der Sänger unwissentlich mit dem Coronavirus infiziert, sprüht er seine hoch ansteckenden Aerosole meterweit durch den Raum. Wohl auch deshalb wurden religiöse Zusammenkünfte und Feiern in den vergangenen Monaten schon mehrmals zu sogenannten Superspreader-Ereignissen mit vielen Infektionen. In den meisten Kirchen in Deutschland wird im Moment nicht gesungen oder nur mit Maske oder es gibt nur eine Solistin oder einen Solisten auf der Empore mit ausreichend Abstand. In Georgien ist das unvorstellbar, wie unsere Reporterin Gesine Dornblüt bei ihrer Recherchereise festgestellt hat. Zum einen ist der Chor in der orthodoxen Liturgie unverzichtbar. Zum anderen ist Georgien berühmt für den polyphonen, also mehrstimmigen Kirchengesang.
Sonntagsmesse in einer kleinen Kirche nahe der georgischen Hauptstadt Tiflis. Sonnenstrahlen fallen durch die hohen Fenster und tauchen das Kircheninnere in goldenes Licht. Die Menschen stehen in Andacht vertieft. Die meisten tragen Mund-Nase-Bedeckungen. Einige zünden Kerzen an und stellen sie vor den Ikonen auf. Manche deuten einen Kuss der heiligen Bilder an.
Du bist der Lord, der Lord, der Lord, der Lord.
Der Chor steht in einer Ecke vor dem Ikonostas, der in orthodoxen Kirchengebäuden typischen Wand mit Ikonenbildern und Türen. Die drei Sänger tragen OP-Masken und transparente Plastikvisiere vor dem Gesicht. Seit Ende November sind die meisten Geschäfte in Georgien wegen der Corona-Pandemie geschlossen, ebenso Schulen, Kindergärten, Restaurants. In der Hauptstadt Tiflis fahren nicht mal Busse. Die Kirchen sind weiter geöffnet.
Anders als bei den Katholiken oder Protestanten spielt der Chor in der orthodoxen Liturgie die Hauptrolle,
erzählt Svimon Djangulashvili.
Wir haben keine Orgel und keine Orchestermusik. Wir haben nur A Cappella-Gesang. Das ist eine mittelalterliche Tradition. Die gesamte Messe wird von Chorgesang begleitet.
Djangulashvili, 42 Jahre alt, leitet den Chor des Patriarchen der georgisch-orthodoxen Kirche. Der Chor hat 40 Mitglieder und singt gewöhnlich in der Dreifaltigkeitskathedrale, der Hauptkirche Georgiens.
Jetzt ist das Singen im Chor gefährlich, aber ich tue meine Pflicht. Wenn man mir sagt, dass ich kommen muss, dann komme ich.
Sie schützten sich, so gut es eben gehe.
Wir stehen allein auf der Empore. Und seit das Virus umgeht, singen wir in kleinerer Besetzung mit 15 Männern. Bisher behütet uns Gott.
Svimon Djangulashvili dirigiert auch die georgischen Philharmoniker. Doch sakrale Gesänge sind sein Steckenpferd. Der traditionelle georgische Gesang ist polyphon, das heißt mehrstimmig. Die UNESCO hat ihn zum Weltkulturerbe erklärt. Die Polyphonie entstand vermutlich in der georgischen Volksmusik und hielt dann auch in die Kirchen Einzug.
In Georgien gab es bereits im frühen Mittelalter einen eigenen polyphonen Gesang, der sich von allen anderen Kirchengesängen unterschied. Alle Völker in der Nachbarschaft hatten einstimmige Gesänge. Auch die Byzantiner, von denen die Georgier das Christentum übernahmen. Georgien war ein kleines Land. Ständig fielen irgendwelche Stämme ein, wie das eben im Mittelalter üblich war. Und deshalb wollte man sich kulturell abheben. Von den Griechen, von den Armeniern, von allen. Der Kirchengesang war einer dieser Unterschiede.
Meist sind die georgischen Gesänge dreistimmig. Das habe auch eine religiöse Bedeutung, erläutert Djangulashvili.
Die drei Stimmen bilden eine Harmonie, eine dialektische Einheit. Außerdem ist darin die heilige Dreifaltigkeit enthalten: Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Die mittelalterlichen Gesänge wurden über Jahrhunderte mündlich weitergegeben. Weil Georgien immer wieder von benachbarten Großmächten eingenommen wurde, gibt es nur vergleichsweise wenige Handschriften. Was erhalten ist, lagert im Nationalen Handschriftenzentrum in Tiflis, einem heruntergekommenen Institutsbau aus Sowjetzeiten. Putz und Parkett bröckeln. Das Zentrum ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Eine Mitarbeiterin kommt extra von zu Hause, um die Schätze zu zeigen. Sie öffnet den Lesesaal und legt weiße Handschuhe bereit. Dann verschwindet sie kurz und kehrt mit einem etwa DIN A5 großen, in Leder gebundenen, dicken Buch zurück. Es stammt aus dem 10. Jahrhundert. Svimon Djangulashvili zieht die Handschuhe an und blättert vorsichtig durch die mehr als 1000 Jahre alten, nur leicht vergilbten Seiten. Die schwarze Schrift ist geschwungen, zwischen den Zeilen sind große Abstände. Platz für rote Häkchen, Linien, Schnörkel.
Das ist eine der bedeutendsten Handschriften weltweit. Es ist altgeorgische Schrift auf Pergament. Die Texte sind aus dem Griechischen übersetzt. Mit den roten Zeichen wurde damals die Melodie notiert.
Noten gab es in der Zeit noch nicht. Die Zeichen über den Texten legten aber nur die erste Stimme fest. Die beiden anderen Stimmen mussten die Sänger improvisieren. Die Archivarin legt ein zweites Buch bereit. Es ist erst 100 Jahre alt, viel größer und schwerer und enthält Partituren, wie wir sie heute kennen, mit 5 Linien, Noten und Text.
Das ist die erste Stimme. Das sind die 3 verschiedenen Stimmen. Am Ende kommen sie zum Gleichklang. Das ist ein symbolischer Moment. Sie vereinen sich in einem Ganzen.
Erst im 19. Jahrhundert begannen die Georgier, ihre Kirchengesänge systematisch in Partituren niederzuschreiben. Das hatte politische Gründe. Anfang des 19. Jahrhunderts annektierte das damals zaristische Russland Georgien. Die russisch-orthodoxe Kirche hob die Unabhängigkeit der georgischen Kirche auf und verbot georgische Kirchengesänge. Stattdessen musste die russische Liturgie gesungen werden. Damit die georgischen Gesänge nicht verloren gingen, schrieb ein Mönch sie auf. Er hieß Philimon Koryze. Bevor Koryze starb, hinterließ er die Noten seinem Schüler, Eftimie Kiriselidze. Der sollte sie systematisieren und in Reinschrift übertragen. Das Buch, das vor Svimon Djangulaschwili im Lesesaal des Archivs von Tiflis liegt, ist das Ergebnis. Einer von rund 30 Bänden.
An diesem Buch hat er 30 Jahre gearbeitet. Und Eftimie hat die Handschriften auch noch wie im Mittelalter mit Miniaturen und Ornamenten verziert.
Insgesamt wurden im 19. Jahrhundert rund 10.000 georgische kirchliche Gesänge niedergeschrieben, erzählt Djangulaschwili. So wurde das Erbe bewahrt. Seit kurzem sind sämtliche Partituren digitalisiert und kostenlos im Internet abrufbar. In Georgiens Kirchen wird erst seit dem Ende der Sowjetzeit wieder georgisch polyphon gesungen. Mittlerweile ist es die Regel, auch dank engagierter Musiker wie Djangulaschwili. Mit dem Chor des Patriarchen hat er diverse Kirchengesänge auf CDs festgehalten, darunter diesen Hymnus.
Die Polyphonie ist ein Symbol unserer nationalen Identität. Ich bin Gott dankbar und meinen Vorfahren, dass wir so eine Kultur haben. Natürlich unterscheidet sich unsere Gegenwart sehr davon. Aber wir möchten diese Kultur bewahren und sie der ganzen Welt zeigen.
Polyphoner Kirchengesang in Georgien, Gesine Dornblüt berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde, heute mit dem Schwerpunktthema Schmerzen. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.